Eigentlich müsste Fußball-Deutschland doch Spanien die Daumen drücken am Sonntag, denn dann hätte Deutschland zumindest respektabel gegen den Europameister verloren. Jetzt am Wochenende steht das EM-Finale an. Spanien stand schon seit Dienstag als erstes qualifiziertes Team fest, jetzt hat sich gestern noch England gegen die Niederlande durchgesetzt. Damit treten zwei Teams im Finale an, denen beiden vorher eine Favoritenrolle eingeräumt wurde. Das möchten wir heute einordnen mit Tamara Keller. Sie ist Podcasterin bei Frauen reden über Fußball. Gerade England ist ja erst einmal so ein bisschen durchs Turnier gestolpert. Ein Sieg, zwei Unentschieden in der Gruppenphase und Platz 1 in der Gruppe nur, weil alle anderen Teams keinen Sieg einfahren konnten. Im Viertelfinale konnten sich die Briten dann auch erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Jetzt dann der Sieg mit dem späten Tor gegen die Niederlande. Gibt das ein Gemetzel für England oder haben die sich dann jetzt endlich mal im Turnier eingefunden, Frau Keller?
Ja, also nach der gestrigen Leistung muss ich leider ja schon sagen, Hut ab. Und wie man da vielleicht raushört, habe ich gestern schon eher den Niederlanden die Daumen gedrückt, weil ich dort einfach die Turnierleistung bis dato besser fand. Und ich es irgendwie schade finde, dass sie dafür nicht belohnt wurden. Aber ich finde auch, dass was wir eben gestern von England gesehen haben, eigentlich schon finalreif ist. Das war der Fußball, den wir eigentlich die ganze Zeit von diesem Top-Team erwartet haben. Und deshalb glaube ich auf jeden Fall, dass auf uns ein spannendes Finale am Sonntag warten wird.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass England finalreif ist. Das sind die Spanier ja schon lange. 6 Spiele, 6 Siege, eben haben wir es auch schon gehört. Das ist ein EM-Rekord. Was ist denn die Schwäche der Spanier vielleicht?
Also ich persönlich hoffe, es gibt keine, weil ich schon finde, so wenn man die Turnierleistungen jetzt vergleicht, England, Spanien, wobei es am Ende keinen Sinn ergibt, es wirklich zu vergleichen, weil es wird am Ende nur noch um dieses eine Finalspiel gehen, dann sind die Spanier einfach viel konsequenter, auch im Torabschluss und im Spiel drinne. Ich glaube tatsächlich, dass es übelst schwer für England wird. Also es sei denn, sie bringen wirklich die gleiche Leistung wie gestern auf den Platz. Aber das muss dieses Team ja auch erstmal beweisen. Also ich würde trotzdem sagen, dass England mehr Schwächen hat als Spanien derzeit.
Wie haben Sie denn beim Familientippspiel getippt für das Finale?
Ja, ich bin leider ein bisschen abgesoffen im Familientippspiel. Am Anfang lief es sehr gut für mich. Ich habe noch nicht den Tipp eingegeben, aber ich werde definitiv für Spanien tippen.
Wenn wir jetzt mal auf die Fans blicken, haben sich ja vor allem die Schotten und die Niederländer zu einem viralen Internet-Hit entwickelt. Wäre das vielleicht auch das Finale der Herzen gewesen, Schottland gegen die Niederlande? Weil zumindest die Niederlande hätten Sie ja gerne im Finale gesehen.
Finale der Herzen würde ich es nicht nennen, aber ich finde irgendwie, die Fans haben auf jeden Fall auch mein Herz erobert und vielleicht sollte es ja in Zukunft auch irgendwie so eine Auszeichnung für besonders tolle Fanleistung oder so irgendwie geben. Ich hätte die Niederlande vor allem gerne im Finale gesehen, dann hätte ich bei meinem Familientippspiel nochmal überholen können.
Aber,
naja, was will man machen?
Also beim nächsten Turnier dann kein Spiel um Platz 3 vielleicht, sondern stattdessen das Finale der Herzen oder so. Jetzt war für Deutschland ja kein EM-Titel drin. Dafür haben wir ja nach 2006 endlich mal wieder so ein Turnier ausgetragen. Kurz nach Beginn der Meisterschaft hat ja die Schlagzeile die Runde gemacht, dass die Kosten für die EM in Höhe von 650 Millionen Euro am Bund, den Ländern und den Städten hängen bleiben, also auch an uns. Bleibt uns denn auch noch mehr von dieser Europameisterschaft? Vielleicht was Gutes?
Also ich finde es schon auch erstaunlich, wie sich so das Interesse rund um Fußball in den vergangenen Wochen wieder so entwickelt hat. Ich habe es auch mit Freundinnen von mir davon, dass spätestens zum Viertelfinale haben halt auch wieder Leute den Fernseher eingeschaltet, die sonst nichts mit Fußball am Hut haben und die sich auch irgendwie wieder begeistern konnten. Und irgendwie fand ich das schön, weil das irgendwie auch vielleicht was Emotionaleres war. Aber ich für mich persönlich musste auch so ein bisschen feststellen, 2006 war ich halt noch ein Kind und hatte auch so eine sehr verklärte Sicht auf diese Weltmeisterschaft in Deutschland. Und ich finde vor allem dieses Jahr hat man auch wieder gemerkt, dass so riesige Sportereignisse auch einfach politisch sind, weil es ganz viele Debatten gab, sei es jetzt um diesen Wolfsgruß oder auch halt, wenn man in die eigenen Reihen schaut und feststellen muss, dass es halt bei mehreren Public Viewings Probleme mit Hitlergruß und Nazi-Parolen gab. Das finde ich dann schon auch irgendwie erschreckend und irgendwie so diese Schattenseite dazu. Und es bleiben halt dann auch nicht nur positive Gefühle dazu.
Wie bewerten Sie denn da auch das Agieren des Verbandes, der UEFA? Sie haben ja jetzt schon die nationalistischen Gesänge, rechtsextreme Handzeichen und so angesprochen. Es gab ja auch sportlich einige hochumstrittene Entscheidungen, einen oft spielentscheidenden Videoassistenten. Natürlich ist die UEFA da jetzt kein exekutives Staatsorgan und trotzdem kann sie ja über die Art und Weise der Kommunikation Einfluss nehmen. Hat sie das aus Ihrer Sicht gut genug gemacht?
Also das ist natürlich immer zweischneidig, all diese Punkte so auf einen Nenner zu bringen. Ich finde, das VAR-Problem ist ein eigenes Problem, das wir vielleicht auch in der Bundesliga haben, weil man weiß, dass der VAR existiert und dann greift da oder wird da nicht eingegriffen. Und ich finde, das hinterlässt auch bei mir ein enttäuschenderes Gefühl von, ja, aber dafür gibt es doch die Institution des VARs und der müsste jetzt halt eingreifen, und das macht, finde ich, irgendwie diese Position problematisch. Und bei allem anderen würde ich sagen, ich sehe das Agieren von solchen Verbänden so oder so immer kritisch. Ich finde, man kann so oder so immer noch mehr machen, sich klarer positionieren, und oft wird ja auch von solchen Verbänden eben diese Haltung, wir stehen für zum Beispiel Vielfalt oder so weiter, immer klar positioniert, aber wirklich viel danach gehandelt wird dann doch nicht oder nur bis zu dem Punkt, wo es dann halt nicht weh tut, wo es dann immer so auch ein bisschen von Sportswashing hat oder ja, so ein bisschen sich so anfühlt. Und ja, ich finde, da hätte es definitiv noch mehr Luft nach oben gegeben. Ich habe auch online sehr viele Beiträge von Frauen gesehen, die sich zum Beispiel außerhalb vom Stadion eher belästigt gefühlt haben von Fans oder von betrunkenen Fans. Und also ich war einmal im Stadion und habe gesehen, dass es ein sehr klares Handlungskonzept gab. Das fand ich sehr gut, aber vielleicht könnte man das auch noch erweitern, dass sich halt eben alle wohlfühlen, trotz einer EM im eigenen Land. Und gerade vielleicht auch die wohlfühlen, die sonst nicht so viel am Hut haben mit Fußball und sich dann ja vielleicht doch auch so mehr begeistern lassen.
Auch das könnte ja ein Erbe dieses Turniers sein. Wir hören ja jetzt auch immer wieder, dass Fußball den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, hat das gesagt. Der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, hat ihn da gestern sogar zitiert, als er in sein Amt gewählt wurde. War diese EM vielleicht also auch ein Dienst an der Demokratie?
Ich finde, das spiegelt auf jeden Fall alles wider, was gerade unsere Demokratie ausmacht. Und ich habe es ja vorhin auch schon ausgeführt, sowohl auch die Schwächen oder die zumindest die Diskussion und Diskurse, die wir gerade rund um die Demokratie führen. Und es zeigt auch so ein bisschen beide Wahrheiten, also die positiven Seiten und die negativen, und was wir gerade auszuhandeln haben im Jetzt.